eine aufmerksame Hörerin unseres Kreises kam in der Pause gleich zu mir und fragte, das ist eine sehr gute Frage und es gibt eine gute Antwort darauf, ganz eindeutig vor 49 der Vertreibung der Juden. Das heißt also, Christen, die, was sowieso unter Juden üblich waren, wenn sie als Geschäftsleute unterwegs waren, von einer Stadt zur anderen, Ephesus, Korinth, Rom, Antiochien, Jerusalem, die waren in Jerusalem und haben das Evangelium verkündigt. Und lange bevor Paulus überhaupt daran denken konnte, hinzukommen, weil er durch die Mission in Kleinasien und dann in Europa, in Mazedonien und Griechenland aufgehalten war, der Missionserfolg bremste ihn. Und als er dann selber hin wollte, dann war 49 Rom zu für Juden und dann konnte er es nicht und bis dahin waren Gemeinden schon entstanden. Das heißt also, der ursprüngliche Wille des Paulus, seine Vision, so ist das ja oft, dass wir uns Gedanken machen und was wir gerne hätten, was Gott durch uns tut und dann kommt es ganz anders. Das Evangelium war schneller als der Apostel und das will was heißen, der war nämlich sehr schnell. Nicht? Also insofern waren die schon Christen und dann aber war es eine der frühen heidenchristlichen Gemeinden, eben deshalb, weil alle Juden rausgerissen waren. Aber sie haben offensichtlich gut überstanden, denn Paulus verrät im Römerbrief nichts über bestimmte Probleme der römischen Gemeinde. Warum er überhaupt schreibt, das genau wollen wir in der verbleibenden Zeit dann noch klären. Wir müssen uns also vor Augen halten, dass wir in Hinsicht auf die Personenkreise der Adressaten, die in Frage kamen, grundsätzlich zwei Möglichkeiten haben. Juden und Heiden und damit Judenchristen und Heidenchristen. Und wenn beide zusammen sind, das war die Grundform der Gemeinde, dann sind es gemischte Gemeinden aus Juden und Heidenchristen. Wenn wir aber jetzt Heidenmission sagen, dann denken die Älteren von uns noch an die alten Missionsfigürchen und vielleicht auch an so Sparbüchsen. Da hatte man dann so Negerlein abgebildet, nicht? Da war das politisch noch nicht inkorrekt. Heute darf man ja nicht mehr Negerkuss sagen, sondern muss politisch korrekt sagen, afroamerikanische Streicheleinheit. Nicht? Also damals war das noch üblich, da war Heidenmission, also noch Negermission, da hat man die mit Baströckchen dargestellt. Und insofern hat das manchmal heute noch so Heidenmission, das ist mit Machete mitten im Busch und dann kommen die Kannibalen, nicht? Und dann ist die spannende Frage, frisst der mich oder kriege ich ihn vorher bekehrt? Nicht? Das ist also Heidenmission. Nicht? Aber das ist natürlich schon immer etwas irreleitend gewesen und auch solche Sparbüchsen waren etwas plakativ. So hat Heidenmission nie ausgesehen. Heidenmission bei den frühen Christen war genau genommen eigentlich gar nicht Heidenmission, sondern wie setzen sich die Synagogen zusammen? Nun, gerade außerhalb von Palästina, außerhalb von Jerusalem, natürlich aus geborenen Juden, die aber teilweise schon in zweiter, dritter Generation weg waren von Jerusalem und Israel und insofern in die Diaspora besser Griechisch sprachen als Hebräisch, manche vielleicht gar nicht Hebräisch sprachen, auf jeden Fall ihre Schrift immer übersetzt bekamen im Gottesdienst. Das heißt, sie waren geborene Juden, so wie Paulus in Tarsus, aber nicht mehr in Jerusalem lebend, nicht Hebräisch als die Alltagssprache oder Aramäisch, sondern sie sprachen längst Griechisch, waren auch gebildet, wie wir es bei Paulus feststellen. Er war ein gebildeter Judenchrist in der Diaspora. Zweitens gab es Juden, die geborene Heiden waren und haben sich beschneiden lassen, sogenannte dazugekommene Proselyten. Die haben also das ganze Gesetz des Mose auf sich genommen und haben sich im Vollsinn zum Judentum bekehrt. Drittens, und das ist die spannendste Gruppe für die Mission, gab es das, was Lukas Gottesfürchtige nennt. Immer wieder sagt er mal, er war ein Gottesfürchtiger, Cornelius zum Beispiel, nicht in Apostelgeschichte 10. Und wir denken dann immer, ja, der hat halt Gott gefürchtet, das heißt, er hat nach Gott gefragt. Er war zwar Heide, aber er war offen für Religion. Nein, Gottesfürchtige war ein Spezialbegriff für die Interessengruppe. Heiden, die in den Synagogengottesdienst gingen, haben die Lieder mitgesungen, haben die Gebete mitgesprochen, haben die Schriftlesungen, die Predigten genossen. Aber da sie selbst als gebildete Griechen Beamte waren, im Militär waren, war für sie der Vollübertritt ins Judentum unvereinbar mit ihrer Lebenssituation. Das heißt, sie mussten hinter dem Zeichen des Kaisers hergehen. Und das hätten sie als Juden nicht dürfen, weil das ein religiöses Symbol war. Nicht? Und insofern gab es sehr viele, die glaubten an den einen Gott. Es gab Heiden, die fanden das sympathisch, die 10 Gebote, die Ethik. Nicht? Und insofern sympathisierten sie damit und sie waren im Gaststatus. Das gibt es ja auch bei den Baptisten nicht, dass man also die Erwachsenentaufe und die Glaubenstaufe noch nicht auf sich nimmt, aber man ist also als noch nicht Getaufter im Gaststatus dabei. Und dann werden es immer mehr Gäste und am Schluss sind ganz viele Gäste da. Das ist das Ideal, nicht, dass man viele anwirbt. Und jetzt werdet ihr nicht verwundert sein, wenn ich euch frage, wo war die Mission von der menschlichen Wahrscheinlichkeit her am erfolgreichsten, wenn Paulus in einer Synagoge predigte? Bei den geborenen Juden, die judaistisch geprägt war? Nein, natürlich bei den Gottesfürchtigen. Die hatten ja eine Liebe zu dem Vater Jesu Christi, ohne Jesus Christus zu kennen. Und sie hatten eine Sympathie für den Gott Abrahams, für den, der erwählt und der nur einen Gott anerkennt. Sie hatten eine Sympathie zu der hohen Ethik, auch der hohen Beziehungsethik, die im Alten Testament gegeben ist. Also nicht einfach mit jedem Lustknaben, mit jeder Prostituierten neben der Ehefrau her, nicht alle Sklavinnen vergewaltigen, sondern zu sagen, Gott hat einen Mann für eine Frau geschaffen, eheliche Treue. Das waren Dinge, die sie sympathisch fanden. Und insofern war das Evangelium für sie das, wo sie sagten, hier können wir ganz dabei sein, vollwertig dabei sein, ohne aber zugleich durch das Ritualgesetz alle Lebensbezüge abbrechen zu müssen in Dingen, die wir gar nicht so wichtig fanden. Die sind nämlich nicht wegen der Reinheitsvorschriften oder dem koscheren Essen in die Synagoge gegangen, sondern wegen der Gottesverehrung. Nicht? Also der Glaube, die Gottesliebe hat sie fasziniert. Und das Mosegesetz war für sie eher ein Hinderungsgrund, weil sie sagen, das können wir nicht einsehen. Das ist ja wie bei den heidnischen Kulten, nicht? Das sind ja Riten und so weiter. Und insofern also war Heidenmission Mission in der Synagoge. Und es war immer so, dass die geborenen Heiden, die als Gottesfürchtige, als Gäste im Gaststatus in der Synagoge waren, in großen Scharen dem sofort zusprachen. Eben Apostelgeschichte auch, viele der gebildeten griechischen Frauen aus hohem Status, und wir hören ja von vielen hochstehenden Frauen und Männern, die dann zur Gemeinde gehörten, nicht die unmittelbar dort angesprochen waren. Also, wir haben in der Synagoge Juden, dann geborene Heiden, die aber sich beschneiden lassen, als Frauen ganz Jüdinnen sein wollen, Proselyten, aber dann eben zu Juden wurden, und vor allen Dingen die sogenannten Gottesfürchtigen. Und das ist ganz entscheidend. Unter den Juden, ich habe es eben schon angedeutet, haben wir nicht nur Hebräisch Sprechende, sondern Apostelgeschichte 6 ist ein Kapitel. Und das Historische daran ist euch vielleicht noch gar nicht bewusst geworden. Apostelgeschichte 6 heißt es, in der Urgemeinde gab es einen Streit zwischen denen, die Hebräisch sprechen als Judenchristen, und denen, die Griechisch sprechen als Judenchristen. Das heißt also, in den Gemeinden in Jerusalem gab es diejenigen, die als Juden ganz in Israel verankert waren und Hebräisch war ihre Muttersprache, Aramäisch ihre Alltagssprache. Und es gab im Vollsinn Juden, die aber wie Paulus das Griechische als ihre Alltagssprache haben und entsprechend auch eine Bildung genossen haben, wie sie damals international waren. Die waren auf der internationalen Schule, wenn du so willst. Und ihr erinnert euch, es ging um die Versorgung der Witwen, nämlich dieser Griechisch Sprechenden, die eben keine Verankerung in Israel mehr hatten, sondern sie waren ja quasi wie Asylanten, nicht selbst Juden, aber trotzdem als Asylanten oder Spätheimkehrer oder wie immer man sagen will. Nicht? Und insofern wurden sie vernachlässigt. Da wurden die 7 eingesetzt. 7 ist die Zahl, die Vollzahl für die Heiden, 12 die Zahl für Israel. Und diese 7 Diakone, die waren zuständig dann für die griechisch sprechenden Juden. Also wir lernen, die Synagoge war in sich vielschichtiger, sie war nämlich zweisprachig, und in Jerusalem gab es griechische Gottesdienste für Juden und hebräische Gottesdienste für Juden. Also Israel war selber international. Alles Dinge, die wir uns bewusst machen. Wir denken sonst immer, Israel ist hebräisch und alles außerhalb ist griechisch, während in Israel selber es viele Juden gab. Stephanus war der erste Märtyrer der Kirche überhaupt. Und er war der Hauptvertreter dieser Gruppe, griechisch sprechende Judenchristen. Und es ist natürlich keine Frage, wenn jemand gar kein Griechisch kann, ist er als Weltmissionar viel mühseliger unterwegs. Da muss er die Sprachen erst lernen. Und jemand wie Stephanus oder Paulus, die mit dem Griechisch groß wurden, die ihr Abitur in Griechisch machten, die können natürlich auch Heiden auf dem Areopag in Athen einwickeln, weil sie ja die Argumente kennen der Heiden. Sie haben die Philosophen ja selber gelesen. Und insofern sind sie die geborenen Missionare. Gott gebraucht natürlich nicht nur unsere Ausbildung. Nicht eine Ausbildung kann, muss nicht im Weg stehen. Also Gott kann auch mal durch einen, der Abitur hat, einen anderen bekehren. Aber Gott ist auf unsere Stärke nicht angewiesen. Nicht, ich liebe den Satz, obwohl die meisten ihn erst beim dritten Hören verstehen. Gott kann auch durch Analphabeten Geschichte schreiben. Gott kann auch durch Analphabeten Geschichte schreiben. Das heißt, du musst weder schreiben noch lesen können und Gott schreibt durch dich Geschichte. Wenn Gott durch dich Geschichte schreibt, dann nie, weil du Abitur hast, sondern immer, weil er Gott ist. Nicht? Und das ist das Entscheidende. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht auch mal ein Abitur gebrauchen kann oder eine abgeschlossene Lehre. Also nicht, dass ihr jetzt alle nach Hause fahrt und werft eure Berufe hin. Nicht? Das ist was anderes. Unsere Verantwortung ist natürlich, unsere Ausbildungen ernst zu nehmen. Auch Predigtvorbereitungen und Bibelarbeitvorbereitungen, Jungscharkreisvorbereitungen ernst zu nehmen. Aber wenn eine Jungscharstunde gelingt, dann liegt es nie an meiner Vorbereitung. Es liegt immer am Heiligen Geist. Wenn sie misslenkt, dann muss es nicht immer am Heiligen Geist liegen. Das kann schon mal an mir liegen. Ja? Aber das Geheimnis des Erfolgs liegt immer bei Gott. Das ist also die Situation, die wir hier vorfinden. Jetzt sind wir aber gespannt wie ein Flitzebogen, so falls euer leerer Magen das zulässt, auf die Frage nämlich, ja, warum will denn jetzt Paulus nach Rom, wenn er doch eigentlich ein Missionar ist, immer nur ohne Anknüpfung, das heißt, wenn er dort säen will, wo noch keiner gesät hat, dann müsste er doch eigentlich jetzt sagen, dass es zu spät ist und es ihm furchtbar leid tut und er jetzt eigentlich gar nicht mehr nach Rom kommen braucht, denn alles ist ja schon passiert. Um nach Rom zu kommen, muss auch Paulus nicht kommen. Aber was macht er? Er stellt sich vor. Ihr habt alle die Gliederung vom Römerbrief, falls jemand später kam, hinten liegen noch welche. Ich bitte euch, die zu nehmen. Denn das muss man formal auf sich wirken lassen. Also, entscheidend an einem Brief ist die Absicht, habe ich am Anfang behauptet. Jetzt haben wir uns heute mit dem Briefeingang beschäftigt, nämlich 1,1 bis 17, wobei wir dann heute Abend vor allen Dingen auf das Briefthema, den Betreff, kommen werden in Vers 16 und 17. Aber ihr könnt es nochmal überfliegen. Hier wird immer nur Verbundenheit formuliert, ursprüngliche Reiseabsicht, aber wir kriegen nicht raus, warum er eigentlich schreibt. Jetzt stellt sich Paulus, nachdem er nur die Verbundenheit zum Ausdruck bringt, die ganzen Kapitel von 1 bis 15 mit seinem Evangelium vor. 1 bis 15 ist Entfaltung des Evangeliums. Und wenn ich frage, ja, jetzt Paulus, verrat uns doch endlich, was willst du denn eigentlich von uns? Verrät er uns das erst in Kapitel 5, 7, folgende und ganz genau im Briefschluss 5, 14, folgende. Also, um herauszukriegen, was eigentlich jetzt die Absicht des Paulus ist, müssen wir an das Briefende gehen, an den formalen Briefschluss. Das ist mal faszinierend, nicht? Du könntest also die Kapitel 1 bis 15 praktisch rausnehmen und dann hättest du mit Briefeingang und Briefschluss die wirkliche Absicht, die Paulus hat, was den Brief veranlasst hat. Und welch ein Glück für uns als Christen 2000 Jahre später, dass Paulus diesen Anlass hatte. Hätte er den Anlass nicht gehabt, hätte er vielleicht den ganzen Brief nicht diktiert. Und wir verdanken die schöne Entfaltung des Evangeliums für die ganze Woche eben der Absicht, die er jetzt verrät. 5,17 folgende gucken wir uns also deshalb noch heute Morgen an. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Also ihr merkt schon, Paulus war ein guter Fackelträger. Und um ehrlich zu sein, die Fackelträger sind eigentlich gute Paulus-Schüler. Also das, was nicht Christus durch mich gewirkt hat. Nämlich um die Römer 15, 17 folgende. Römer 15, Entschuldigung. Sorry, ihr müsst immer gleich widersprechen. Keine falsche Demut. Römer 15, 17 folgende. Also der Briefschluss. Dankeschön. Also noch einmal. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott, denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien. Wenn ihr eine Karte habt, könnt ihr das heute Mittag nachgucken. Das ist das ehemalige Jugoslawien. Und wenn ihr Italien als Stiefel seht, dann ist es praktisch gegenüber von der Spore des Stiefels, nicht? Also was hinten vom Absatz rüber zeigt. Also bis hin an die Adriaküste, das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Voll ausgerichtet. Wenn du nach 23 springst, nun aber habe ich keine Aufgabe mehr, ich habe keinen Raum mehr in diesen Ländern. Hups, sagen wir. Wie kann das denn sein? Paulus hat, so behauptet er, von Jerusalem bis an die Mittelmeerküste der Adria den ganzen östlichen Raum mit dem Evangelium erreicht. Hat er sich hier nicht etwas in der Formulierung übernommen? Und dann sagt er in 15,23, nun ich aber keinen Raum mehr habe, keine Aufgabe mehr habe in diesen Ländern. Das liegt an dem Missionsverständnis des Paulus. Paulus sah seine Aufgabe nicht darin, jeden Menschen in jedem Dorf, jeder Provinz einzeln selbst zu missionieren. Sondern seine Aufgabe war, wir hatten es eben ja schon begrenzend gesagt, er wurde von Christus geschickt, um die Dynamis des Evangeliums, dieses Kraftpaket, dieses Feuer des Evangeliums, in die Hauptstädte der Länder und Provinzen zu tragen. Dort hat er gelehrt, dort hat er missioniert, dort hat er Mitarbeiter geschult. Und bei Lukas erfahren wir es ganz nebenbei in Apostelgeschichte 19, Vers 9 und 10. In Ephesus hat er 2 Jahre lang die Gemeinde geschult. Ja, halte mal, wie kriegt er die Gemeinde denn zusammen? Kirchen gab es noch nicht, Gemeindehäuser gab es noch nicht, die einzelnen Häuser waren ja nicht so groß. Da haben sie sich eine Schule, die ist bekanntlich abends zu, welcher Schüler geht schon freiwillig abends in die Schule, gemietet. Und haben in einer Schule Abendschule gemacht, Bibelschule abends, Theologiestudium am Abend. Und jeden Abend hat er sie unterrichtet im Evangelium. Also was ihr diese Woche macht. Und dann macht Lukas weiter und sagt in Apostel 19, sodass nach 2 Jahren die ganze Provinz Asien, das ist die heutige westliche Türkei, das Evangelium erfahren hatte. Was ist denn das für eine Logik? Wir machen regelmäßig einmal im Jahr Mini-Bibelschule im Tauernhof, sodass dann nach 10 Jahren ganz Süddeutschland und ganz Österreich das Evangelium gehört hat. Wie funktioniert das? Nun, wenn ich die, die ich versammle, alle selber anzünde und insofern zu Fackelträgern mache, daher kommt das nämlich, diese Bezeichnung Fackelträger, dann bringen wir selbst das Licht dorthin und verkündigen. Das war auch die Grundidee der Fackelträger. Ich sagte vorhin schon, warum ich Mario Thomas so dankbar bin. Er kam nie auf die Idee, eine Kirche zu gründen, sondern seine Idee war alleine, das Evangelium den Menschen zu geben, die selbst fähig sind, es wieder weiter zu sagen. Ihr kennt 2. Timotheus 2,2. Da wird Timotheus angewiesen, was du von mir hast, das gib treu denen weiter, die selbst in der Lage sind, es wieder anderen weiterzugeben. Und so gibt es ein Feuerlegen, ein Flächenbrand der guten Nachricht Gottes, indem ich Menschen fähig mache, selbst Zeugen zu sein. Es müssen nicht alle auf die Bibelschule gehen, es müssen überhaupt nicht alle Theologie studieren, sondern der Grundgedanke ist, Gott gebraucht Männer und Frauen, Laien und Theologen in allen Berufen oder als Familienoberhaupt oder wo immer, er gebraucht sie, um das Evangelium weiterzugeben. Und so kann Paulus sagen, inzwischen ist das Evangelium angekommen, bis hin nach Rom, ihr seid ohne mich schon zum Glauben gekommen, und kurz vor Rom, durch die Adria getrennt, bis Illyrien, gibt es überall Gemeinden, die jetzt selbst die Verantwortung haben, weiter die Mission zu übernehmen. Also Mission war eine Kernfunktion der Gemeinden und Bibelschule war Befähigung, selbst Missionar zu sein. bevor du jetzt anfängst, Druck zu empfinden oder ein schlechtes Gewissen zu kriegen oder ein bisschen zu schrumpfen auf deinem Stuhl, und es ist nicht wegen meiner langen Rede, sondern weil du ein schlechtes Gewissen kriegst, Missionar in diesem Sinne bist du ja nicht, indem du jetzt sagst, jetzt bekehre ich die Welt, das geht voll daneben, den Umweg kannst du dir sparen, sondern Missionar wirst du allein, indem du Christus in dir leben lässt und ihn Missionar sein lässt. Meine ersten 2 Jahre, ich habe ja gesagt, mit 15 bin ich bekehrt, mit 17 erst habe ich kapiert, was eigentlich das Herz des Evangeliums ist. Und die ersten 2 Jahre habe ich versucht, wie ein Verrückter zu missionieren, nicht? Und habe in der Schule alle ansprechen wollen und habe gesagt, ich muss jetzt meinen Religionslehrer bekehren. Das war ein harter Brocken, da hätte ich eher die Steine zu Wein gemacht, nicht? Also das war ganz schwierig. Und ich habe immer gesagt, also ich muss meinem Direktor doch mal Zeugnis geben, der wollte es aber nie hören. Ihr könnt euch gar nicht überlegen, wie schön es war, als ich zum Schuljubiläum dann als junger Professor eingeladen wurde und mein Direktor saß vor mir und sagt, Herr Professor, ich habe mal eine Frage. Da musste ich mich einmal schütteln und sagen, davon habe ich als Schüler geträumt, dass das mal wahr wird, hätte ich nie gedacht. Aber das war damals eben nicht zu sehen. Das war immer mal Loche und ich habe versucht, meine Jungschau auf Trab zu halten und da hat sich aber keiner bekehrt. Die gingen eher ins Krankenhaus als zu Christus, nicht, weil sie sich geschlagen haben. Und das war so frustrierend und immer mehr habe ich gesagt, aber ich muss doch und wurde ganz verkrampft, bis ich dann an einem Punkt mal sagte, jetzt höre ich auch Missionar zu sein. Das kann ich gar nicht, ich verkrampfe und mache mehr Porzellan kaputt, als ich Neues herrichte. Und dann habe ich zu Christus gesagt, ab heute missioniere ich nicht mehr. Und wenn du es willst, hier sind meine Lippen, kannst du sie gebrauchen, dann nimm sie, die Hände, die Füße, alles hast du. Aber ich mache nichts mehr, ich lehne mich zurück und warte auf dich, aber ich bin bereit. Und dann hat 14 Tage später war es wohl, ein Mitschüler mich angesprochen und hat gesagt, Hans-Joachim, du bist doch Christ, ich habe mal eine Frage. Und während des Gesprächs kamen mir die Tränen in die Augen und er dachte wahrscheinlich, ja, so schlimm ist mein Problem jetzt auch wieder nicht. Aber das hatte nicht mit seinem Problem zu tun, sondern ich war gerührt, weil es bei mir Klick machte innerlich und ich kapierte, Christus, jetzt weiß ich, was du meinst. Nicht ich muss missionieren, nicht ich muss evangelisieren. Ja, da gibt es so einen Druck in frommen Kreisen, nicht du musst nicht die Welt bekehren, du bist nicht Christus, das macht Christus. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, ihn durch uns lieben lassen, leben lassen. Und dann kannst du ganz relaxed nach Hause gehen. Es heißt nicht morgens die Frage, wie soll ich Erschöpfter das auch noch schaffen, sondern morgens heißt die Frage, wie willst du mein Schöpfer das durch mich schaffen? Das heißt nicht, wie schaffe ich das, sondern wie schaffen wir das, ist gleich was anderes. Aber dann ist es nicht weniger als das, dass Christus durch dich Menschen erreichen will. Zwing dich nie, von dir aus ein Gespräch anzufangen. Manchmal ist das eine gute Entziehungskur, wenn du dir das Missionieren aus eigener Kraft verbietest, aber es dem Heiligen Geist erlaubst. Und wenn du das erste Mal das kapierst, dass Christus durch das tat, was du bisher immer verhindert hast, dann fängst du an zu tanzen. Ich lebte im Souterrain, weil wir ein Hotel zu Hause hatten, da musste die Familie im Keller leben und dann liefen die Heizungsrohre zu den Gästen immer durch unser Zimmer. Und als ich das kapiert hatte, dann musste ich mich an die Heizungsrohre hängen und Klimmzüge machen. Ich wusste nicht, wohin mit der Freude. Die Wände waren zu dick, um durchzulaufen. Nicht? Das macht einen Menschen froh, zu kapieren, wie Evangelium funktioniert. Aber so hat es schon damals funktioniert. Paulus sagt, ich bin nur der, der das Feuer legt. Dann muss es in den Städten von selber sich verbreiten. Christus wirkt durch euch. Und so war der ganze Raum also erschöpft. Und im Osten hatte er keinen Raum mehr, um weiter zu missionieren. Und jetzt steht unmittelbar bevor, dass er, so haben wir es dann in Vers 25, noch einmal nach Jerusalem fährt, um den Heiligen zu dienen, denn die in Mazedonien und Achaia, also die in Mazedonien und Griechenland, haben willig eine gemeinsame Gabe, eine Kollekte zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Das ist die berühmte Kollekte, die Paulus in all seinen Gemeinden eingesammelt hat. Es ging nicht nur um das Geld, es gab ja auch Arme in Korinth und in Athen. Man hätte auch praktisch sagen können, kümmert euch um die Armen in eurer Umgebung, sondern symbolisch sollte Israel das als Zeichen der Verbundenheit zurückgegeben werden, der Dank an die Urgemeinde und das Wissen darum, dass das Evangelium von Jerusalem ausging und dass der Retter von Judäa kommt, dass er von dort kommt. Und insofern war Paulus das ganz wichtig. Paulus lag immer an der Einheit der Kirche bis zum Schluss. Bei allem Ärger, den die Jerusalemer gemacht haben, ging er immer die zweite Meile mit und hat 77 Mal vergeben, nicht um die Einheit zu wahren. Die Gemeinden haben willig gesammelt und sind auch die Schuldner, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Wenn ich das nun ausgerichtet habe, also die Abgabe der Kollekte in Jerusalem bei der Urgemeinde, und ihnen diesen Ertrag zuverlässig übergeben habe, will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Einige bekommen leuchtende Augen und denken wehmütig an ihren letzten Urlaub. Was will denn Paulus in Spanien? Da sind sie doch schon so arbeitslos. Spanien ist von Jerusalem aus gesehen, in der antiken römischen Welt, von Jerusalem aus gesehen, das Ende der Erde. Das Ende der Erde. Rom, der Mittelpunkt der Erde, Spanien, das Ende der Erde. Wenn du einen Spanier gefragt hättest, was ist das Ende der Erde, dann hätte er gesagt, ich habe mal gehört, da gibt es eine Stadt Jerusalem mit Juden, aber ich weiß nicht, ob die wirklich existieren. Das klingt fast so wie Asterix und die Gallier. Nicht, das ist ganz, ganz weit weg. Jetzt frage ich euch, warum will Paulus ausgerechnet nach Spanien? Es gibt da auch schöne Häuschen an der Côte d'Azur. Was will er in Spanien? Was will er sprichwörtlich am Ende der Welt, wo die Welt mit Brettern vernagelt ist? Ja, und warum das Evangelium verkündigen am Ende der Welt? Weil Jesus es gesagt hat, Markus 13, Vers 10, Matthäus 28, 18 folgende, bevor das geschieht, dass der Menschensohn in Herrlichkeit erscheint, soll das Evangelium verkündigt werden, pantata ethne, allen Heidenvölkern. Allen Heidenvölkern. Paulus lebte noch in unmittelbarer Naherwartung. Das heißt, er hatte die Perspektive und er hatte die Hoffnung, wenn wir nur dafür sorgen, dass das Evangelium noch zu unseren Lebzeiten bis an das Ende der Erde kommt und es auch die letzte Stadt der Welt noch hat hören können, sie hören es oder hören es nicht, aber sie haben es hören können, dann ist die Voraussetzung, das, was es noch hindert, erfüllt, dann kann der Menschensohn wiederkommen. Und es ist faszinierend, dass Paulus in der Tat, so haben wir es in den frühen Briefen, 1. Thessalonicher, 1. Korinther, tatsächlich davon ausgeht, dass er die Wiederkunft Christi noch selbst irdisch erlebt. Das heißt also, seine Grundhoffnung war, es wird in dieser Generation sein, ich werde es selbst noch erleben. Er musste sogar die Thessalonicher, wir werden das dann am Freitagabend, wird es wohl sein, noch einmal besprechen. Er musste die Thessalonicher grüßen. Die waren nämlich entsetzt, wisst ihr worüber? Dass Christen sterben können. Die hat nämlich gedacht, wenn einer bekehrt ist, dann kann er nicht mehr sterben. Nicht? Das heißt also, Christus kommt so schnell wieder, dass alle leben, die zu Christus sich bekehrt haben. Und er musste die Thessalonicher praktisch trösten. Die, die gestorben sind in Christus, haben keinen Nachteil dem gegenüber, die dann irdisch leben. 1. Thessalonicher 4. Denn die Gräber werden sich öffnen. Und für Paulus war das als Jude, der Pharisäer war, nie eine Frage im Unterschied zu Sadduzäern. Natürlich gibt es eine Auferstehung der Toten. Und dann werden zuerst die Toten aus den Gräbern herausgenommen. Und dann werden die Auferweckten und die noch Lebenden beide verwandelt werden und Christus entgegenziehen, wie man einem kommenden König entgegenzieht und dann mit ihm zusammen der Menschheit zum Gericht und zur Erscheinung begegnen.
Wo war denn nach seinem Weltbild die westliche Grenze? Ich meine, ja, haben wir verstanden, Spanien ist nach Westen hin das Ende der Welt. Aber wo ist denn das Ende der Welt zum Morgenland hin?
Ja, das in der Tat war Irak, Iran, nach unserer heutigen Vorstellung. Wir wissen, dass auch früh dort Christen entstanden sind. Indien war wohl nicht im Blick von Paulus selbst, war aber dann in den folgenden Jahrhunderten durchaus schon erreicht worden von Christen. Aber das ist nicht innerhalb des Neuen Testamentes. Nicht? Und insofern war also das in der Weise praktisch das Stammland der Väter. Nicht? Das war der Osten, der im Blick war. Ja, ja, Mesopotamien. Ja, vielen Dank. Ein Punkt, den wir noch benennen können, wie ist das dann, wenn Paulus die Naherwartung so dringend hatte, dass er praktisch sagte, ich möchte noch Spanien missionieren und dann sind die Voraussetzungen erfüllt für die Wiederkunft Christi. Hat sich das für Paulus irgendwann frustrierend erübrigt? Ganz faszinierend ist, 2. Korinther 1 berichtet er von einer Lebenswende. Bis 2. Korinther 1, der Gefangenschaft in Ephesus, da wird von berichtet, hat er nämlich gedacht, er erlebt noch die die Wiederkunft Christi, denn er sagt immer, wir, die wir leben und übrig bleiben, werden dann entgegengerückt in den Wolken. Wir, und zählt sich selbstverständlich dazu. Dann war er aber zum Tode verurteilt. Und er hatte praktisch sein Leben schon aufgegeben im Gefängnis. Er hatte also seine Hinrichtung unbedingt erwartet. Und da in Ephesus, so 2. Korinther 1, da hat er wirklich nur noch den Trost gehabt. Jesus Christus selber konnte sich nicht seines eigenen Fleisches mehr trösten und seiner eigenen Kraft. Und da hatte er sich aufgegeben und von da an rechnet er mit dem eigenen Martyrium. Und so sagt er 2. Korinther 5 und Philipper 1, ich habe wohl Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das heißt, da ist klar, wenn ich sterbe, dann bin ich noch vor den anderen bei Christus. Die müssen nämlich auf die Wiederkunft warten und ich darf dann schon bei Christus sein im Augenblick des Sterbens. 2. Korinther 5, wir haben unsere Wohnungen und Kleider im Himmel, die sind schon da. Und wir müssen hier nur weggehen und nach Hause gehen und dann bekommen wir das Kleid und die Wohnung. Ich möchte den Freitag nicht zu weit vorausnehmen, aber weil uns natürlich das Schicksal von Hans-Peter sehr beschäftigt, die ganze Woche und die, die ihn kannten, ganz besonders, möchte ich ganz deutlich darauf hinweisen, bei Paulus wie bei Johannes gibt es keinen Zwischenzustand, in dem die Toten tot sind, sondern im Augenblick des Sterbens verlasse ich dieses Gewand und bin schon in meinem Neuen. Ich verlasse diesen Raum des Gebäudes meines Leibes und bin in der gleichen Sekunde schon bei Christus. Bei Paulus kann man sagen, wie kann er das zusammendenken? Das Faszinierende ist, er empfindet das Problem gar nicht. Deshalb nämlich, weil für ihn klar ist, bei Christus zu sein, ist alles. Und so mündet alle Eschatologie, alle Endzeiterwartung immer dann werden wir bei Christus sein und anderes interessiert ihn auch gar nicht als Detail. Bei Christus aber ist er im Augenblick seines Sterbens. Das hätte er schon als Jude gesagt, im Augenblick meines Sterbens bin ich im Schoß Abrahams, bin ich im dritten Himmel, bin ich im Paradies. Denn das war schon jüdische, pharisäische Erwartung. Sterbende Juden sind nicht da, wo die Gottlosen sind, sondern sie sind in einem Zwischenraum von 7 Himmel im dritten Raum. Das ist quasi das Wartezimmer auf den Himmel. Und dort ist Abraham und Sarah und all die Väter und die schmausen schon. Also eschatologisches Essen, fast so wie im Tauernhof. Nicht? Also eschatologisches Essen. Und da feiern wir schon. Und dann, bis wir im 7. Himmel sind, dass es später wichtig ist, dass man schon dort in einem seligen Bereich ist. Und das Neue Testament, da kennt ihr es her, spricht auch vom 3. Himmel. Paulus hatte eine Vision, er war mal im 3. Himmel. Jesus spricht, dass der arme Mann, der Lazarus, dort im Paradies ist, dass er im Schoß Abrahams ist, der Schächer am Kreuz, heute noch wirst du im Paradies sein. Das alles ist quasi die Bezeichnung dieses Zwischenraums. Jetzt hat Paulus aber keine 7 Himmel. Er sagt auch nicht, es gibt einen Zwischenzustand zwischen dem Verlassen des Leibes und der leiblichen Auferstehung. Warum interessiert ihn das Beispiel gar nicht und warum empfindet er es nicht als Problem? Nun, wenn im Paradies nicht nur Abraham und Isaak und Jakob sind, sondern wenn im Paradies, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, Christus selber ist und Paulus Christus über alles liebt, dann ist er absolut selig. Das heißt, für ihn gibt es gar keine Einschränkung zwischen der Sekunde des Sterbens und des bei Christus Seins und dann dem Ablauf der Weltgeschichte, wenn Gott seine Herrlichkeit vor der ganzen Welt offenbart. Das Zeitproblem und das Einschränkungsproblem stellt sich ihm gar nicht. Wenn du Christus noch nicht so liebst, dass du es dir vorstellen kannst, gebe ich dir ein Beispiel, dann leuchtet es dir sofort ein. Wenn zwei von euch Hals über Kopf verliebt sind und sind verlobt und jetzt sollen die Familien zusammengeführt werden und das ganze Ritual gegenseitiger Beschnüffelung, wie bei Hunden, nicht? Wer bist du auch und so weiter, Tante und Onkel, alle wollen sich beschnüffeln. Und jetzt wird euch Verlobten gesagt, es ist was Dummes passiert, es gibt vor Salzburg einen Stau auf der Autobahn, das dauert noch 5 Stunden, bis die Tanten kommen. Aber so lange könnt ihr beiden Verliebten euch ja im Zimmer einschließen und habt euch. Ist das für die Verliebten eine Einschränkung? Nee, wahrscheinlich nicht. Gell? Die sagen, die Tanten, die können noch 10 Stunden vor Salzburg stehen. Hauptsache, wir beiden haben uns. Und deshalb gibt es für Paulus kein Problem des Vorbehalts. Im Augenblick des Sterbens bin ich bei Christus. Für mich habe ich dann alles. Der Welt gegenüber gibt es natürlich dann noch Abläufe, dass Christus nämlich sich als Weltenrichter zeigt, dass er seine Gerechtigkeit durchsetzt, dass er die Wahrheit ist gegen alle Götter. Das alles muss noch demonstriert werden, das Weltgericht. Aber wir sind schon selig bei Christus. Das Faszinierende ist, dass wir neuzeitlich feststellen können, dass Paulus in dem Nichtempfinden des Problems der Zeit zwischen Sterben und Wiederkunft Christi einfach durch seine Christusliebe eine Antwort hat, die er noch gar nicht haben durfte. Frag einen Physiker oder Mathematiker, wie das denn mit der Zeit ist, wenn der Mensch nicht mehr an Materie und an Raum gebunden ist. Dann gibt es keine Zeit. Das heißt, die Frage, was ist denn mit der Zwischenzeit zwischen Übergang in die Ewigkeit beim Sterben und Auferstehung am jüngsten Tag, ist nur eine Scheinfrage. Es gibt für die Ewigkeit kein Zeitproblem. Ich habe es mal gesagt, Gottes Engel brauchen keine Uhren. Wisst ihr warum? Wann immer die aus der Ewigkeit kommen, die sind immer pünktlich. Wären wir Engel. Das heißt also, dieses vermeintliche Problem, was ist mit dem armen Hans-Peter? Ist er jetzt tot? Liegt er auf dem Friedhof? Nein, da liegt nur seine Hülle. Der ist längst bei Christus. Und da sagen wir, ja, halte mal, nee, das wird doch wohl andersrum sein. Wahrscheinlich schläft der. Deshalb reden wir gerne vom Schlaf als Zwischenzustand. Und so trösten wir unsere Enkel dann auf dem Friedhof. Nein, die Oma schläft, die kriegt das nicht mehr mit, dass es kalt ist. Und dann denken wir aber, in Wirklichkeit liegt der tote Paulus und der tote Hans-Peter da, aber sie kriegen es wenigstens nicht mit, das ist ja auch schon mal was. Aber das ist eine Unterbestimmung. Wir sind die Penner, wir schlafen. Denn wir sind noch an Zeit und Raum gebunden, wir können Ewigkeit nicht denken. In der Ewigkeit ist es immer nur einen Schritt zu jedem Punkt in der Zeit. Wenn Gott zu Abraham sprechen wollte und schickt einen Engel, geh du hin, geht am besten gleich zu dritt nach Mamre und begegnet dem Abraham. Wie viele Schritte mussten die Engel aus der Ewigkeit machen? Einen einzigen, bups, waren sie da. Als der Engel zu den Frauen am Grab ging, wie viele Schritte mussten sie gehen? Ja, das ist ja schon mal länger, nicht? Da liegen ja einige Jahrhunderte dazwischen. Ein Schritt. Wenn dir heute Nacht ein Engel erscheint und sagt dir, morgen darfst du zu mir kommen, wie viele Schritte muss er gehen? Ein Schritt. Das heißt, wir sind immer nur einen Schritt von der Ewigkeit entfernt. Und insofern gibt es wohl Christen, die sterben, aber es gibt keine Christen, die tot sind. Es gibt keine toten Christen. Alle Christen sind schon in der Ewigkeit. Das heißt also, dass diese Eselsbrücke mit die Entschlafenen, die schlafen, ist eine Unterbestimmung. Deshalb tröste ich damit keinen Hinterbliebenen. Wir pennen, denn wir können Ewigkeit nicht denken. Paulus und Hans-Peter haben kein Zeitproblem, wir haben ein Zeitproblem. Wer in der Ewigkeit ist, kennt diese Differenz nicht. Soll heißen, im Augenblick des Sterbens ist für dich das volle Programm. Vereinigung mit Christus, jüngster Tag, alles, denn du bist in der Ewigkeit, dann gibt es kein Leiden mehr. Da oben guckt keiner auf die Uhr, nicht? Denn es gibt keine Uhren mehr, keine Materie, keinen Raum. Und so fasziniert mich, dass Paulus in seiner Christusliebe ein Problem gelöst hat, für das er aber noch gar keine physikalischen Voraussetzungen kannte. Denn Paulus wusste noch nicht, dass es in der Ewigkeit keine Zeit gibt. Nicht? Ist das nicht faszinierend? Liebe Christus von Herzen und du bist ein fantastischer Physiker. Nicht? Die Christusweisheit dient für alle Fachbereiche deines Lebens. Und ich kann es euch auch sagen, würde ich Christus nicht lieben, wäre ich alles geworden, aber nie Professor. Ich war nämlich ein fauler Schüler. Bitte. Entschuldigung, etwas lauter. Müssen Christen vors Weltgericht kommen? Ja, das greift etwas vor, aber weil es aktuell ist und du es fragst, nehme ich es als Appetizer für den Abend. Das ist das Geheimnis der Rechtfertigungslehre. Ja, wir werden ins Weltgericht kommen. Ja, wir werden nach unserem gelebten Leben beurteilen. Ja, ich kenne schon das Endergebnis über dich. Ja. Und zwar deshalb, weil die Begegnung mit dem allmächtigen, heiligen Gott, wie bei Jesaja 6 und bei Damaskus vor Paulus, da muss nicht erst ein Richter seine Robe anziehen. Wer Gott in seiner Herrlichkeit sieht, ist entlarvt und hat ein Panoramasicht auf sein ganzes Leben. Wir sehen alles, was unser Leben ausmachte. Aber ich weiß ja, was hinter deiner Frage steht. Ich habe eben frech gesagt, ich kenne schon das Endergebnis, deshalb, weil ich den Römerbrief kenne. In Römer 1 bis 3 wird Paulus uns zeigen, was im Endgericht mit uns ist, unabhängig von Christus, auf der Basis des Gesetzes und des Gerichtes. Und in Römer 3 bis 8 wird er uns zeigen, was im Endgericht ist, aufgrund von unserem Sein in Christus. Das heißt, Paulus wird in Römer 3, das ist jetzt überleitend zu den nächsten Einheiten, aber dann seid ihr schon etwas neugierig drauf. Er wird beweisen, wir werden alle ins Endgericht kommen, Juden wie Heiden. Zweitens, wir werden nach unserem gelebten Leben beurteilt werden, gnadenlos, ohne Rücksichtnahme auf Partei, Geschlecht und Volkszugehörigkeit. Drittens, das Ergebnis ist, alle sind des Todes würdig. Und jetzt kommt viertens der Hammer, das ist das Evangelium, dass Gott uns freispricht aufgrund von Gnaden. Und deshalb freuen sich Christen aufs Gericht, denn sie werden ihre eigenen Sünden nicht anders als die Vergebenen sehen. Das heißt, nur im Licht der Gnade und Liebe Gottes werden wir uns erinnern. Es gibt nichts, woran du am Weltgericht in Christus erinnert wirst, was du nicht mit den Augen seiner Liebe siehst. Nicht? Das heißt also, unsere Sündenerkenntnis ist eine mit den Brillen Gottes, nämlich seiner Liebe. Und wenn uns das gelingt, das Evangelium in dieser Woche vom Römerbrief her so zu entfalten, dass du mit den Augen Gottes dich selber sehen kannst, dann ahnst du, wie schön es sein wird, wenn du Christus siehst, wie er ist. Fasziniert, erschüttert, überwältigt, versöhnt. Und dann sagst du, was gibt es zu tun? Wo ist der Himmel? Wo hört er auf? Ich bin voll Tatendrang. Ich möchte meinen Gott loben. Ein letztes Lied reicht uns noch zum Lob.